Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Über den Osten und die Ostdeutschen wird spätestens seit gestern in Sachsen-Anhalt gewählt, wurde wieder heftig diskutiert und dabei fällt auch immer mal wieder ein Begriff, der eigentlich durchweg positiv besetzt ist, nämlich die Ostfrau. Sie gilt als pragmatisch, zupackend, unprätentiös und jonglierte lässig zwischen Beruf und Kindern. Sie ist geradezu ein Mythos. Bei mir sind heute, zumindest qua Herkunft, zwei Ostfrauen zu Gast, die über diese dann doch schwer zu definierende Spezies ein Buch gemacht haben, die Fotografin Isabel Kittler und die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Schönen guten Morgen.
Alle reden über die Wahl in Sachsen-Anhalt. Wir müssen das natürlich auch machen. Wie haben Sie denn gestern geschlafen nach dem Wahlabend, Frau Rennefanz?
Also geschlafen habe ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich gehe mal relativ früh ins Bett. Also ich habe und dann habe ich heute Morgen um 5 tatsächlich die Mioska-Fernsehsendung nachgeguckt und war dann so ein bisschen irritiert, wie dort über die AfD auch gesprochen wurde. Und ich glaube, wir sind noch nicht so richtig da angekommen, dass das wirklich jetzt eine Zäsur ist. Also sagen zwar alles ist eine Zäsur, aber dass wir uns wirklich vielleicht jetzt anders miteinander umgehen müssen, das schien mir noch nicht so angekommen zu sein. Und das beschäftigt mich jetzt noch und hat mich heute Morgen auch schon beschäftigt.
Bei uns rumpelt es hier so ein bisschen, weil wir das falsche Mikrofon auf Frau Kittler gerichtet haben. Jetzt können Sie was sagen, Frau Kittler. Wie haben Sie denn geschlafen?
Ich habe auch sehr gut geschlafen. Für mich war jetzt das Wahlergebnis jetzt nicht die Überraschung. Und ich kann mich da eigentlich nur anschließen, Sabine. Ich würde jetzt wirklich begrüßen, dass man mal über die Ursachen spricht und vielleicht mal auch mal genauer hinschaut. Und ich verstehe jetzt auch diese große Aufregung nicht. Also es hat mich gestern auch so ein bisschen verwundert. Ich habe Mioska auch angeguckt und bin gespannt, wie man jetzt reagiert. Also dieser Streit, der da gestern im Fernsehen entstanden ist zwischen den Linken und dem AfD, wie hieß der, Chrupalla, das hat mich wirklich befremdet, weil es wäre schön und auch vorbildhaft, wenn man sich normal miteinander unterhalten könnte und respektvoll.
Wir tun das hier jetzt gleich.
Verwundert.
Ja, das machen wir jetzt hier gleich auf jeden Fall, dass wir uns normal miteinander unterhalten über ihr schönes Fotobuch. Die Ostfrauen Isabel Kittler und Sabine Rennefanz haben sie porträtiert. Wir haben heute hier in der Lesart zwei Frauen zu Gast, die beide in der DDR aufgewachsen sind und in einem Buch den Mythos der Ostfrauen auf die Spur gehen. Vergissmeinnicht heißt es, die letzten Ostfrauen. Hauptsächlich hat es die Fotografin Isabel Kittler gestaltet. Es gab auch eine Ausstellung dazu und die Journalistin und Autorin Sabine Rennefanz hat einen schönen Text dazu geschrieben. Und ich habe schon gesagt, Sie sind beide in der DDR geboren. Frau Kittler, Sie in Rostock Mitte der 60er, Sie, Frau Rennefanz, knapp 10 Jahre später in Beeskow und Brandenburg. Frau Kittler, würden Sie sich selbst als Ostfrau beschreiben? Und wenn, was heißt das für Sie?
Ich bin in Bad Mannshagen geboren. Das ist irgendwie falsch kommuniziert, aber kein Problem. Ich bin natürlich eine Ostfrau, weil ich im Osten geboren bin und groß geworden und aufgewachsen und sozialisiert bin. Das ist für mich die einzige Definition. Also es zählt für mich eigentlich erstmal nur die Herkunft, um zu sagen, ich bin eine Ostfrau. Und klar, ich habe studiert in Güstrow und habe auch ein Jahr in Weißrussland studiert. Also ich bin schon sehr ostig sozialisiert, muss ich sagen. Ja, kann man so sagen.
Und Sie, Frau Rennefanz, Sie schreiben in Ihrem Essay in dem Buch, da steht sogar drüber, ich bin nicht eure Ostfrau. Also stört Sie irgendwas an diesem Label?
Mich stört so ein bisschen an diesem Label, dass es so manchmal dann so ausschließend ist. Also ich bin halt ein bisschen jünger. Ich war 15, als die Mauer fiel und ich habe jetzt 36 Jahre in der Vereinigten Bundesrepublik verbracht und ich habe in Hamburg studiert, ich habe in London gelebt. Ja, eine meine beste Freundin, längste Freundin kommt aus einem kleinen Ort in Hessen. Kämpfe da so ein bisschen damit, also da nur darauf festgelegt zu werden, weil das oft ist das dann so sehr ausschließlich die Ostfrau. Also ich würde sagen, ich bin eine Ostfrau, aber ich bin nicht nur eine Ostfrau. Ich habe auch ganz viele andere Anteile.
Mhm. Und das haben Sie wahrscheinlich auch vermutet, Frau Kittler, dass das ganz viele sagen würden, die Sie da im Buch porträtiert haben, dass Sie das zwar sind, aber auch noch viele andere sich. Denn das ist ja doch sehr, sehr vielschichtig, was diese Frauen da erzählen. Hat Sie das auch überrascht?
Das hat mich nicht überrascht. Das war eigentlich mein Plan, dass ich also verschiedene Sichten oder Sichtweisen auch zeigen kann. Und was mich überrascht hat, ist wirklich auch diese Extreme, dieses extreme Auseinanderdriften der Ansichten. Dass einige sagen, wirklich, ich bin ganz stolz, eine Ostfrau zu sein. Und andere sagen, nein, ich bin keine Ostfrau. Und es war eigentlich der Plan, dass man sozusagen generell auch über den Osten oder auch über die Ostfrauen sagt, es ist völlig divers. Also je mehr Geschichten man sich anhört, desto vielfältiger werden die Geschichten auch. Mhm. Das ist mir wichtig, dass ich das zeige und sichtbar mache und nicht alles in eine Schublade stecke. Das ist halt in dem Buch ja sehr gut zu lesen, ne? Und viele Frauen haben auch während des Fotografierens auch schon da kommuniziert, nein, ich will das nicht. Ich möchte nicht als Ostfrau tituliert werden. Und andere, endlich mal und endlich kommen die Ostfrauen mal zu Wort. Und das ist ganz interessant gewesen. Und ich finde es gut, dass es so breit gefächert dann im Endeffekt auch geworden ist.
Was hat Sie denn überhaupt da auf die Idee gebracht, das dem Begriff mal auf die Weise nachzugehen, sich da Frauen vor die Kamera zu holen?
Das hat so viele Gründe gehabt. Ich habe eine Masterclass gemacht bei Ute und Werner Mahler. Brauchte ein Thema und hatte dann gedacht, okay, Porträts sind schön. Meine große Tochter sagte, Mama, was ist denn, wenn die Ostfrauen ausgestorben sind? Bleibt dann irgendwas von euch? Das war so der Initialzünder gewesen. Da habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt Ostfrauen aus dem Bekanntenkreis und porträtiere sie. Und somit kam dann die Idee auch zum Buch. Dann sagte Ute Mahler, Isa, mach das Buch, das sind schöne Bilder. Und dann kam die Idee mit den Zitaten. Dann wollten einige alte Fotos zeigen. Und so ist es im Endeffekt entstanden. Also eigentlich wollte ich nur Porträts machen am Anfang.
Jetzt ist ja, es steht ja auch im Untertitel, vergiss mal nicht, die letzten Ostfrauen. Da klingt ja schon so an, dass das irgendwie so eine aussterbende Spezies fast ist. Wie sehen Sie das, Sabine Rennefant? Sind diese jungen Frauen, die jetzt auch so ein Bundesland wie Sachsen-Anhalt verlassen, habe ich heute erst wieder gelesen, dass da sehr hohes Weggehen ist, gerade unter jungen Frauen, sind das keine Ostfrauen mehr?
Ich würde erstmal nochmal sagen, dass es wirklich ganz tolle Fotos sind, die Isabel Kittler gemacht hat. Okay, auf die kommen wir noch. Und genau, da, also ja, es sind eben auch Fotos von Frauen einer bestimmten Generation, die alle so um die 20 waren. Und das ist eine andere Generation jetzt als vielleicht diejenigen, über die Sie jetzt sprechen wollten, die weggehen wollten. Also ich finde, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir da nicht alles zusammenwerfen, weil das sind schon wirklich unterschiedliche Dinge und dass jetzt in Sachsen-Anhalt viele junge Frauen weggegangen sind, das ist ja nicht nur in Sachsen-Anhalt so, das ist auch in anderen Bundesländern so und das ist auch kein neues Phänomen, das ist seit 1990 im Prinzip so und das sind aber jetzt irgendwie ganz andere, also unterschiedliche Themen, würde ich sagen. Mhm.
Genau. Kommen wir mal auf die Fotos. Sie wollten ja auch so gerne darüber sprechen, Frau Rennefant. Und ich fand schon erstaunlich, wie diese Frauen so forsch in die Kamera, manche ein bisschen grimmig sogar, schauen. Wie würden Sie diese Haltung, die die einnehmen, beschreiben, Frau Kittler?
Ja, als Fotografin ist es immer schwierig. Also generell ist es ja schwierig, auch Frauen zu fotografieren. Die sind ja alle sehr selbstkritisch. Das war schon auch eine spannende Herausforderung. Aber als ich dann das Thema gesagt habe und habe gesagt, ich fotografiere jetzt nur Ostfrauen, lustigerweise haben die meisten gleich so eine Haltung dann angenommen. Das war total spannend und auch witzig zum Teil. Und mir war wichtig, dass dann wirklich auch eine intime Fotografiersituation entsteht und dass jetzt nicht so optimistisch vor sich hergegrinst wird, sondern dass wirklich sich bewusst konzentriert wird aufs Thema, dass sie auch bei sich bleiben. Und so sind die Fotos entstanden. Also klar, es sind keine Grinsebilder, das muss man auch mal sagen, keine Katalogfotos, aber es gibt sehr gut gelungen, es gibt welche, die sind nicht so gut gelungen, aber unterm Strich bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und klar, das Buch ist für mich eigentlich wichtig, auch für die nachfolgende Generation. Also ich habe ja viel auch mit Mädchen berufsmäßig zu tun und meine große Tochter hat ja die Grafik gemacht, das habe ich auch ganz bewusst gewählt, weil sie halt auch einer anderen Generation angehört und dieses Pink, dieses Metallic Pink vorne drauf, hätte zum Beispiel ich gar nicht gewählt. Sie hat einfach das reingeballert, weil sie sagt, Mama, das sollen auch junge Mädchen kaufen. Und es sind natürlich Frauen, die wirklich selbstbestimmt leben oder auch gelebt haben. Die haben fast alle Kinder, die waren fast alle alleinerziehend, haben fast alle gearbeitet. Und das ist für mich so die Aussage, baff. Das ist doch was, was man wirklich in ein Buch packen kann und weitergeben kann. Also das ist finde das ich auch ganz so, wichtig.
Ist das auch so ein bisschen der gemeinsame oder der kleinste gemeinsame Nenner, diese Haltung, die sich da so unmittelbar, wenn man die Fotos betrachtet, auch vermittelt, dass da doch ein starkes Selbstbewusstsein irgendwie mitschwingt?
Ich denke schon, das sieht man auch auf den Bildern. Und es ist ja auch durch die Geschichte so passiert. Die haben alle irgendwie einen Beruf gelernt, studiert, dann kam die Wende, das sieht man ja auch im Buch, da ist ein Slash, ein Schrägstrich und dann kommt bei den meisten eine Neuorientierung. Ich meine, das ist doch Wahnsinn, was die ja zum Teil daraus gemacht haben und wie viele ihren Traumjob dann auch endlich ausüben konnten und trotz der Kinder und der Alleinerziehung ihr Ding durchgezogen haben. Das hat mich wirklich beeindruckt, auch in der Masse das dann zu lesen und zu erfahren. Und das finde ich, das ist wirklich weitererzählenswert und aufhebenswert.
War das auch das, Frau Rennefanz, was Sie dann irgendwie, was Ihnen Lust gemacht hat, obwohl Sie den Begriff ja gar nicht so antizipieren, da mitzumachen bei diesem Projekt?
Also erstmal fand ich total spannend, dass sich Isabel diesem Thema widmet und auch in dieser Breite widmet und auch mit dieser Generation und in der Ambivalenz. Also ist natürlich etwas, was Ostfrau dann auch provoziert, auch im Widerspruch zum Ostmann. Und mich hat das dann auch schon, also gerade auch dieses, die letzten Ostfrauen, ne, weil das ist schon, die jüngeren Generationen, die sind anders. Also auch gerade die dann in den späten 80ern geboren sind, schon wieder ganz anders. Und da haben sich Ost und West ja auch viel aufeinander bewegt. Aber diese Generation ist schon besonders. Und Sie haben vorhin gesagt, Frau Gerg, dass die so grimmig gucken. Oder einige so grimmig gucken. Und ich fand das interessant, weil ich fand eher eigentlich so eine gewisse so ein Skepsis und Renitenz. Und das ist vielleicht schon was man in der DDR lernen konnte. Und eine gewisse Distanz und eben so erstmal zu gucken und auch diesen, also die Frauen, man merkt erstmal, sie haben kein Problem mit ihrer Weiblichkeit. Es gibt ganz viel Rot, ganz viele haben lange Haare und haben sich weiblich angezogen. Und die haben halt was hinter sich, die haben halt gekämpft, ne? Und das ist schon was, ja, was diese Generation von Ostfrauen, glaube ich, auch auszeichnet.
Was ja auch auffallend viele sagen, Sie haben ja auch Interviews, die man dann hinten noch so Statements von den Frauen lesen kann, wie wichtig eben diese Erwerbstätigkeit war oder auch, dass es viel selbstverständlicher offenbar war als in der BRD, dass man auch alleinerziehend als Frau lebt. Jetzt ist es bei Ihnen, Frau Rennefanz, ja ganz anders gewesen. Ihre Mutter war nicht berufstätig wie die meisten DDR-Frauen, sondern Hausfrau. Was hat das denn für Sie bedeutet, dass sie so nicht dem Ideal der Werktätigen entsprochen hat?
Ja, also das war sicher auch ein Grund, warum ich da mitgemacht habe, weil ich eben dachte, ja, ich will eben das auch ein bisschen durchbrechen. Es waren jetzt nicht alles Kranführerinnen und ja, so selbstbewusst. Es gab einen kleinen Teil auch an Hausfrauen und schon auch, also die Erfahrung meiner Mutter, die beschäftigt mich immer noch ja auch in meiner Arbeit und auch wie sie diskriminiert wurde, also dann quasi als asozial galt, wenn sie nicht, dass sie nicht gearbeitet hat. Und trotzdem hat mir meine Mutter, war meine Mutter eine sehr selbstbewusste Frau, die eine eigene Meinung hatte und die mir das auch mitgegeben hat, dass irgendwie diese eigene Meinung, die ich dann, also wenn ich sie dann auch habe, die dann auch zu äußern und zu kämpfen, so. Also das hat sie schon auch mir mitgegeben sozusagen.
Also sehr, sehr vielfältig. Jetzt ist das ja, wenn ich Ihnen so zuhöre, auch eigentlich fast schon ein historisches Phänomen, so ein bisschen diese Ostfrau. Kann man über diese Definitionen, die vielen, die da fallen, irgendwas besser verstehen, was sich da in Ostdeutschland in Anführungszeichen entwickelt hat? Also was wir jetzt dann gestern Abend oder heute so viel besprechen. Ist der Begriff da irgendwie hilfreich,
Frau Kittler? Also ich habe jetzt erstmal nach der gestrigen Wahl gar keinen Zusammenhang, den ich jetzt erstmal erkennen kann für mich persönlich, weil ich habe ein Fotobuch gemacht, das ist eine künstlerische Arbeit. Und mir war wichtig, ich wohne im Winzkiez, im Prenzlauer Berg, Epizentrum der Versorgerehen. Viele Mütter, die auf der Straße am Tag rumlaufen, ihre Kinder zur Kita bringen und dann zum Yoga gehen. Ist ein bisschen klischeehaft, aber es ist zum größten Teil so. Und deswegen ist es für mich auch, für meine Schülerinnen zum Beispiel, auch wichtig zu gucken. Natürlich kann man arbeiten, Kinder haben und alles machen. Das ist gar kein Problem. Hab keine Angst davor. Versucht, unabhängig zu sein. Versucht, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Und das ist immer wieder Thema, auch in meinem Unterricht. Und in der Fotografie ist es wichtig für mich gewesen,
das irgendwie rauszukitzeln. Ne? Also dieses Ostige, es hört sich immer so an, aber es ist, wie du schon sagtest, ne? Man sieht, die haben so ein Selbstbewusstsein und das ist für mich das, was für mich jetzt kommt. Also auch in der Rezeption jetzt der Bilder und der ganzen Kritiken und so. Das ist jetzt die Wahl gestern hat jetzt, da habe ich jetzt immer gar nicht drüber nachgedacht überhaupt. Da sehe ich gar keinen Zusammenhang erstmal.
Und vielleicht ist es ja eigentlich auch positiv, dass solche Begriffe oder eben das, was man damit verbindet, dann verschwindet, wie der Buchtitel ja sagt. Da kann ja auch was drin liegen, eine Offenheit, oder?
Ich bin so ein bisschen am Struggeln noch, was den Zusammenhang jetzt angeht. Ich finde wichtig, dass das Buch jüngere Generationen lesen. Das ist mir wichtig. Das wäre schön, wenn es junge Mädchen sich anschauen und dass junge Mädchen auch unabhängig sind, auch von der Meinung ihres Mannes vielleicht und dann vielleicht nicht das Gleiche wählen, was er will, zum Beispiel.
Frau Renner-Franz, sehen Sie das auch so?
Ja, würde ich auch so sehen. Wir sind ja jetzt gerade in so einer, also global gesehen, eigentlich in so einem Backlash. Und vorgestern oder so hat J.D. Vance in den USA vorgeschlagen, dass man Frauen oder auch Männern Geld dafür bezahlt, dass sie zu Hause bleiben und so, also und sich um die Kinder kümmern und eher in so ein, wir bewegen uns in so eine traditionelle Richtung. Und für manche ist das vielleicht auch okay, aber ich finde, das Buch kann so dazu beitragen, auch zu zeigen, wie unterschiedlich Lebensläufe sind und wie viele Möglichkeiten das auch für Frauen gibt. Und ich hoffe, dass das jetzt in den nächsten Jahrzehnten nicht verschwindet. Also und dass wir da so ein Rollback erleben. Und da trägt es jetzt, hoffe ich, dass es da einen kleinen Beitrag zu leistet.
Sabine Renner-Franz und Isabel Kittler, vielen Dank, dass Sie hier waren. Dankeschön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne. Danke auch.
Und der Fotoband Vergissmeinnicht, die letzten Ostfrauen, ist im MM Köhn Verlag erschienen und kostet 34 Euro. Vom Leben im Exil und dem Verlust der Heimat erzählt der Gedichtband, um den es jetzt bei uns geht, Dunkles Siegel, geschrieben von der kurdischen Lyrikerin Yildiz Chaka. Sie ist 1978 in Diyarbakir in Südostanatolien zur Welt gekommen und zählt zu den bekanntesten kurdischen Autorinnen ihrer Generation. Chaka hat als Journalistin für kurdische Medien gearbeitet und schon mehrere Gedichtbände, Romane und Theaterstücke veröffentlicht. Sie lebt seit ein paar Jahren in Berlin im Exil und dort hat sie sich mit Corinne Orlowski getroffen an einem ganz besonderen Ort, nämlich dem Kulturzentrum Silent Green, dem ehemals ältesten Krematorium der Stadt.
Die Glocken auf dem Friedhof nebenan läuten lange. Yildiz Chaka sitzt vor einer Limonade und hört andächtig zu.
Ich mag im Friedhof treffen, manchmal sitzen und ja, manchmal sprechen mit tote Menschen.
Sie hat ihre Tochter zum Dolmetschen mitgebracht.
Als sie nach Deutschland kam, hat sie gesehen, dass es die Literatur von Arabern gibt, von Persern und andere Kulturen. Aber von Kurden hat sie das leider nicht gesehen. In 2017 bei einem Poesiefestival hat sie Tobias kennengelernt.
Damals, beim sogenannten Versschmuggel des Berliner Poesiefestivals, wurde ihr der Lyriker Tobias Roth vorgestellt. Bei diesem Format treffen DichterInnen aufeinander, die Sprache des anderen weder sprechen noch verstehen. Gemeinsam arbeiteten die beiden an einer deutschen Fassung von Chakas Langgedicht »Klagegesang der Sonne«. Daraus wurde ein ambitioniertes Übersetzungsprojekt.
Die Kurmansch sind Kurdistan, überm Herzen ein Stern, Salbe tiefer Wunde. Unsere Geschichte ist unergründlich, ist älter als die sieben Ahnen der mörderischen Riesen. Erzähl mir nicht, Cousine, warum deine Hände die Steine von deinem Halse rissen, warum sie einst die Veilchenblüten köpften. Heimat ist Heimat, doch dieser Frühling ist nicht der Frühling.
Nun ist Moraresch, Dunkles Siegel, als zweisprachige Ausgabe in Kurmanschi und Deutsch erschienen. Die Gedichtsammlung beinhaltet 9 Zyklen, in denen kurdische Mythologie und die Erfahrungen von Gewalt, Verlust und Exil aus dezidiert weiblicher Sicht zur Sprache kommen.
Die Themen Exil und Tod in unserer Familiengeschichte waren von Anfang an sehr wichtig für meine Schreiben. Als unser Haus von der Hisbollah angegriffen wurde und ich schwer verletzt wurde. Nach diesem Angriff musste ich mein Leben neu ordnen.
Yildiz Çakı hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Geschichten aus ihrer Heimat zu sammeln, um ihrer Muttersprache, dem Kurdischen, einen Platz in der Weltliteratur zu verschaffen. Mittlerweile hat sie 10 Bücher veröffentlicht. Inspiriert hat sie dabei auch immer ihre Großmutter.
Sie hat mir viel Gedichte, aber mündlich Gedichte, sehr traurig.
Als sie ein kleines Kind war, hat sie immer gesehen, dass ihre Oma die Tür angefasst hat am Rand oder geküsst hat, bevor sie reingegangen ist.
Çakı's Gedichte sind voller Symbole. Mit ihnen fällt man mitten hinein in jahrtausende alte Traditionen, hat man die weite, karge Berglandschaft Kurdistans vor Augen.
Ja, und diese Zeit, bin 500 Jahre, 1000?
Vor 1500 Jahren?
Ja, vielleicht.
Über 1500 Jahre kann Yildiz Çakı ihre Familiengeschichte zurückverfolgen. Dabei schlägt Çakı stets Brücken in die Gegenwart.
Ich hole etwas von damals hoch und hole es ins Hier und Jetzt. Genau da erschaffe ich mich immer wieder neu.
Moraresh, Liser, Latulute.
Dunkles Segel. Der Spiegel im Zimmer zerbrach, die Wand wurde blind, das Gesicht zerbarst. In tausend und einer Scherben barst die Klage, Lieder aus uralter Zeit in grellen Farben gestickt. Eine unglückliche Mutter schaukelt die hölzerne Wiege, still, singt leidend Klagelieder. Lur, Lur, wie schön bist du in diesem finsteren All.
Die deutsche Ausgabe ist eine Nachdichtung. Isabella Berivan und Mario Pschera haben die Texte übertragen. Tobias Roth hat diese dann wieder in Verse gegossen. Er wollte die Fremdheit der Worte, den poetisch-blumigen Duktus auf der einen und die Härte in der Sache auf der anderen Seite beibehalten. So kommt Çakı's einzigartige Ausdrucksweise zur Geltung. Einige Gedichte sind mit der Ortsangabe Berlin in kurdischer Schreibweise versehen.
Für mich besteht eigentlich jede Stadt aus Türen. Manche stehen sperrangeweiht offen, wenn es für mich auch so eine Tür. Und ja, ich kann wirklich sagen, Berlin ist ein Zuhause für mich geworden.
Der Gedichtband Dunkles Siegel ist Zeugnis poetischer Schönheit, aber auch des Widerstandes. Das macht Yildiz Çakı zu einer literarischen Entdeckung. Ihre Gedichte glichen dem Bohren eines Brunnens mit einer Nadel, schreibt sie. Sie hat schon tief gegraben, es sprudelt.
Der Gedichtband Dunkles Siegel von Yildiz Çakı ist in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen, übersetzt aus dem Kumanchi von Isabel Berivan und Mario Pschera. Die Nachdichtung ist von Tobias Roth. Das Buch hat 96 Seiten und es kostet 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wenn ein Debütroman schon bevor er überhaupt erscheint mit Preisen ausgezeichnet wird, dann macht das natürlich ziemlich neugierig, was das wohl für ein Wunderwerk sein mag. Valeria Gordev hat vor 3 Jahren mit einem Auszug aus ihrem Roman den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, hat dann den Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung fürs beste Debüt bekommen und jetzt steht sie auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle, heißt dieser Roman, und Maximilian Mengeringhaus hat ihn gelesen. Erstmal, was ist das für ein Buch? Worum geht's da überhaupt?
Das ist ein Buch, das eine sehr verschlungene Geschichte entfaltet. Und im Zentrum dieser Geschichte steht ein sehr ungleiches Geschwisterpaar, Lada und Konstantin. Die sind noch zu Sowjetzeiten aus der Ukraine ausgewandert mit ihrer Mutter gemeinsam nach Deutschland. Und Lada hat dann hier Filmwissenschaft studiert, wurschtelt sich so durch. Konstantin wiederum ist 17 Jahre älter, also wir haben einen großen Altersunterschied zwischen den Geschwistern. Den treibt es irgendwann nach Moskau und da bleibt er auch nach der russischen Vollinvasion auf die Ukraine im Jahr 2022. Und der arbeitet in einem Forschungslabor unter dem Roten Platz. Da sind so Katakomben und unter anderem kümmert man sich da um die Konservierung von Lenins Leiche. Die ist ja in einem Mausoleum in Moskau öffentlich dauerausgestellt. Und wir lesen dann über den Romanverlauf viel von der Entfremdung dieser Geschwister. Die haben eigentlich nicht viel gemeinsam, bis auf einen Patenonkel, Boris Bogdanow. Das ist so ein schwerreicher Oligarch. Der hat ziemlich exzentrische Hobbys, also Tiefseefahrzeuge, eine Napoleon-Faszination. Sein größter Spleen ist aber die Longevity. Also der hegt diese Unsterblichkeit. Sterblichkeitsfantasien, will länger leben, eigentlich auch für immer. Und er spannt jetzt diese beiden Geschwister, die eigentlich keinen Kontakt mehr haben, jeweils für sich ein, um Dokumente und Technologien zu besorgen, um diese Longevity-Forschung weiterzutreiben. Der macht sie eigentlich zu illegalen Handlangern und bringt beide damit dann sogar schließlich auch in Lebensgefahr. Das ist der Haupthandlungsstrang dieses Buches. Der spielt in den Jahren 2023-24. Es geht aber um viel, viel mehr, um Fremdheitserfahrungen, Sprachverwirrungen, prekäre Lebensverhältnisse.
Also ich fand jetzt schon in diesem ersten, was du erzählt hast, waren ja schon mehrere Handlungsstränge. Also das sind ganz viele Ebenen offenbar. Werden die denn auch auf unterschiedliche Weise erzählt?
Ja, absolut. Also es geht auch viel um die russische Geschichte und um die russische Gesellschaft bis zurück in den Zweiten Weltkrieg. Es gibt sogar eine Form der alternativen Geschichtsschreibung. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere noch an diesen Aufstand der Wagner-Söldnergruppe unter Jewgeni Prigoschin. Der dringt hier bis Moskau vor, reüssiert auf eine Art und Weise. Russland bekommt einen neuen Präsidenten. Also all das wird sehr, sehr wild und episodisch erzählt. Man könnte das Buch wahrscheinlich einen Mosaikroman nennen. Also aus vielen kleinen Teilen setzt sich ein großes Ganzes zusammen. Es werden unglaublich viele Nebenfiguren aufgefahren und auch in sehr vielen unterschiedlichen Formen wird erzählt. Also manche Kapitel lesen sich wie ein Filmskript, andere sind Interviews. Dann haben wir einmal seitenlang Google-Bewertungen zu diesem Mausoleum, wo Lenin aufgebahrt ist. Es gibt News-Ticker-Meldungen, Telefonmitschnitte, also sehr, sehr vielseitig. Es ist auch extrem viel Wissen verbaut, beispielsweise über Pilze. Das sieht man schon auf dem Cover. Das hat die Autorin selber auch illustriert. Das sind auch viele von ihren Zeichnungen drin. Also die fährt wirklich sehr, sehr viel auf, um hier für Abwechslung zu sorgen. Hat 10 Jahre an diesem Romandebüt geschrieben. In diesen 10 Jahren hat sich natürlich auch viel getan, was den Roman, glaube ich, immer wieder umgestellt hat. Und über diese Schicksale von Lada und Konstantin lesen wir wirklich sehr versatzstückhaft. Sie macht echt viel, um nicht linear zu erzählen.
Also das klingt ganz schön komplex oder eben auch wie so eine Komposition. Wie liest sich denn sowas? Das kann ja auch ein bisschen fordernd sein.
Also die Prosa dieser Autorin von Valeria Gordejew ist wirklich geprägt von großem, fast maximalem Stilwillen. Und da konnte man sich ja schon in Klagenfurt 2023 ein Bild von machen, als sie vorgelesen hat und zu Recht auch den Preis gewonnen hat. Sie setzt auf verschachtelte Satzkaskaden. Das ist alles sehr rhythmisiert, detailverliebt auch auf eine Art und Weise. Das steht eigentlich so ein bisschen gegen den Mainstream und den Zeitgeist, finde ich, der Gegenwartsprosa, wo alles nur noch kurz und knapp sein soll. Insofern finde ich den Mut sehr, sehr schön, muss aber auch ein bisschen bekritteln, dass es andererseits diese Poetisierungen manchmal sehr, sehr umständlich sind. Also wenn jeder Satz noch eine Schleife macht und noch eine Assoziation bedient, da muss man schon ordentlich konzentriert dabei sein.
Und es ist ja auch jetzt kein schmales Buch, wo man sich mal so kurz auf so ein Experiment einlässt, sondern das sind ja 600 Seiten. Da frage ich mich, trägt das denn über so eine lange Strecke?
Auf jeden Fall. Also das ist ein hochambitioniertes Roman und vor dieser Ambition habe ich sehr viel Respekt und ich glaube, diese Ambition führt auch dazu, dass man dieses Buch unbedingt gut finden will. Das sehe ich jetzt auch so ein bisschen im Feuilleton, wie es besprochen wird, wie es gelobt wird. Ich muss aber anmerken, dass es mir einfach zu ausufernd geraten ist. Also das liegt daran, dass jeweils immer so viele Bedeutungsebenen verknüpft werden. Das fängt natürlich total spannend an, diese Unsterblichkeitsfantasien mit russischem Großmachtstreben zu verknüpfen. Natürlich spielt bei Unsterblichkeit und Tod irgendwie auch der Krieg eine Rolle, auch prekäre Lebensverhältnisse. Das passt schon alles zueinander, aber es schichtet sich so aufeinander, dass einfach der Fokus verloren geht. Und über diese über 600 Seiten, finde ich, schleichen sich dann doch viele Füllszenen ein. Es wird ein bisschen beliebig. Meines Erachtens hätte es nicht jeden Nebenstrang hier gebraucht. Ich finde trotzdem spannend, wie andere Kritiker es besprechen. Ich glaube auch, dass es auf die Shortlist sogar noch kommen wird für den Deutschen Buchpreis. Die wird ja morgen bekannt gegeben. Da wird ja morgen hier in der Sendung drüber geredet. Genau. Ich muss aber wirklich sagen, für mich ist das Buch einfach aus dem Leim gegangen über die Jahre und ein bisschen langatmig geworden. Es scheitert letztlich vielleicht mit Grandezza, aber am eigenen epischen Anspruch. Für mich wäre weniger hier mehr gewesen.
Also unser Kritiker hat eine etwas andere Meinung als der Rest des Feuilletons. Erfrischend, Maximilian Mengeringhaus über den Roman Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle von Valeria Gordejew. Erschienen ist das Buch beim Fischer Verlag. Es hat 640 Seiten und kostet 26 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Deborah Moser. Ich bin 20 Jahre alt und ich studiere aktuell an der THI, also Technischen Hochschule Ingolstadt. Und mein Lieblingsbuch, beziehungsweise meine Lieblingsbuchreihe, ist Das Reich der Sieben Höfe. Es ist eine Fantasy-Romance-Geschichte. Die Autorin ist Sarah J. Maas. Mein Lieblingsbuch aus der Reihe wäre Das Reich der Sieben Höfe, Dorn und Rosen. Also im Prinzip geht es um eine Welt voller Feenwesen, die von sieben Reichen regiert wird. Eines davon zum Beispiel das Morgenreich. Und dann haben die alle naturbezogene Namen, auch Jahreszeiten und Tageszeiten. Und also ich finde eigentlich fast jede Reihe von dieser Autorin sehr empfehlenswert. Aber besonders die Buchreihe, mit der habe ich da angefangen. Und mit der bin ich auch in dieses Genre reingerutscht. Und deswegen hat die immer einen Platz in meinem Herzen.
In Ingolstadt liest Deborah Moser das Reich der Sieben Höfe, Dornen und Rosen, Band 1 von Sarah J. Maas. Übersetzt hat das Buch Alexandra Ernst. Erschienen ist es bei DTV für 23 Euro. Die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang hat 2016 den International Booker Prize gewonnen und dann auch noch vor 2 Jahren den Literaturnobelpreis. Hierzulande kannte man bis dahin vor allem ihren Bestseller Die Vegetarierin, aber nach dem großen Preis, da wurde natürlich vieles mehr von ihr übersetzt, auch ein Band mit kürzeren Texten. Wir hatten kürzlich dazu hier in der Lesart die deutsche Lektorin zu Gast, Friederike Schildbach, die sagte, das sei das wohl persönlichste Buch der Autorin. Der goldene Faden, heißt es, und die Hörbuchfassung stellt Tobias Wenzel vor.
Wo könnte die Liebe sein? In meinem pochenden Herzen ist sie verborgen.
Schreibt Han Kang als 8-jähriges Mädchen in einem Gedicht.
Was ist Liebe? Ein goldener Faden, der Herz mit Herz verbindet.
Dieses Kindheitsgedicht, in einem Schuhkarton gefunden, berührt die erwachsene Schriftstellerin Han Kang ganz besonders, verrät sie in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Literaturnobelpreises. Sie hat das Gefühl, die Verse von damals hätten immer noch Gültigkeit für ihr Denken und Schreiben. Der goldene Faden heißt daher diese Sammlung kleiner Texte, von Gedichten über Tagebuchnotizen bis zu poetologischen Betrachtungen, vor allem in der Nobelpreisrede. Das Stellen von Fragen, erfährt man hier, ist eine notwendige Voraussetzung für das Schreiben ihrer Romane. Bezeichnend, dass Han Kang die ihr wichtigsten Fragen letztlich durch weitere in Zweifel zieht.
Warum ist die Welt so gewalttätig und schmerzvoll? Wie kann die Welt gleichzeitig so schön sein? Ich glaubte lange, die Spannung zwischen diesen beiden Fragen und der innere Kampf seien der Motor meines Schreibens. Doch seit 1-2 Jahren beginne ich an dieser Überzeugung zu zweifeln. War womöglich von meinem ersten bis zu meinem jüngsten Roman die tiefste Schicht aller meiner Fragen immer auf die Liebe ausgerichtet? War sie nicht der älteste und grundlegendste Akkord meines Lebens?
Mit ihrer nuancenreichen, warmen Stimme ist Marit Beyer ein Glücksfall für die Vertonung der Buchvorlage. Beyer besitzt die Sensibilität und das schauspielerische Können, um den zarten Gefühlsregungen und feinen Beobachtungen dieser Autorin gerecht zu werden. Auch im wohl faszinierendsten Text »Garten an der Nordseite«. Im für Pflanzen viel zu dunklen Hof ihres winzigen Hauses legt Han Kang einen kleinen Garten an. Auf Anraten eines Gärtners installiert sie Spiegel, um das Sonnenlicht auf die Pflanzen zu reflektieren. Mehr noch, Han Kang korrigiert die Position der 8 Spiegel regelmäßig mit dem Lauf der Sonne.
Es gibt diesen durchscheinenden hellgrünen Schimmer, der entsteht, wenn die Sonne durch Blätter fällt. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, überkommt mich eine urtümliche Freude, die mir eingebrannt zu sein scheint in die Gene des Menschen, der seit jeher von Pflanzen umgeben lebt. Von dieser Freude gefangen, unterbreche ich das Schreiben und gehe jede Viertelstunde in den Hof hinaus, um die Spiegel neu auszurichten, bis kein Licht mehr einzufangen ist.
Aus kleinen Gesten entsteht große Freude. Die südkoreanische Autorin lenkt überhaupt unseren Blick auf bereichernde Details und lädt uns zugleich ein, uns ihrem meditativen Rhythmus anzupassen. So in dem Gedicht »Winzig kleine Schneeflocke«.
Winziges Schneeflöckchen, du kamst tanzend wie bei einem langsamen Walzer auf mein Gesicht geschwebt. Anders als all die anderen Schneeflocken fielst du nicht einfach senkrecht, sondern breitetest irgendwie deine Flügel zu mir hin aus. Und dann, wohin bist du gegangen? Ich habe dich nie wieder gesehen.
Han Kang lässt uns die Welt mit anderen Augen sehen.
Wenn ich den Mantel drüber ziehe, zieht er mich dann drunter?
Sich selbst mehr Fragen zu stellen, das ist so ein Vorsatz, den man beim Hören von »Der goldene Faden« fasst. Und genauer hinzusehen, um im Detail Ungeahntes zu entdecken. Wie es Han Kang immer wieder gelingt in diesem großartigen Hörbuch.
Und dieses Hörbuch von Hank Kangs Text, Der goldene Faden, in einer Übersetzung von Ki Yang Lee, ist als ungekürzte Lesung mit Marit Beyer bei Hörbuch Hamburg erschienen.